Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Bernhard Kempf. Sommerzeit ist auch Erdbeerzeit und die bringt jeden Tag hunderte Besucher in Karls Erdbeerdorf, eine Erlebniswelt für Kinder und Erwachsene rund um die rote Frucht im brandenburgischen Elztal. An diesem Dienstag hat es dort gebrannt. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der RBB 24 Inforadio-Reporterin Helena Dähler war für uns vor Ort.
Von dem Gebäude, in dem eine Werkstatt war, stehen nur noch die Grundmauern und einzelne verkohlte schwarze Dachbalken. Mehrere Stunden waren hier nur Flammen und Rauchschwaden zu sehen. Auch schon als die Feuerwehr angekommen ist, sagt Einsatzleiter Jürgen Scholz.
Wo wir eingetroffen sind und wir waren ziemlich schnell, war es wirklich schon im Vollbrand und die Kartoffelrutsche, also war schon aus dem Dach raus. Also eigentlich schon nicht mehr beschbar.
Mit mehr als 50 Feuerwehrmännern und Frauen konnte das Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude von Karls Erlebnisdorf verhindert werden. 10 Personen wurden bei dem Brand verletzt. Einige von ihnen kamen mit Rauchgasvergiftungen in eine Klinik. Schwer verletzt wurde niemand. Darüber ist auch der Geschäftsführer Robert Dahl sehr erleichtert. Und?
Wir konnten unsere Tiere alle retten, weil unser kleiner Stall ja dabei auch abgebrannt ist. In dieser Situation hätte es sozusagen mehr Glück hätten wir gar nicht haben können. Also ich bin da unendlich dankbar, wirklich unseren Mitarbeitern und auch den freiwilligen Feuerwehren, die hier so beherzt zugepackt haben.
Die Attraktionen des Erlebnisdorfs wurden nicht beschädigt. Deswegen will Robert Dahl morgen auch schon wieder öffnen, sollte die Strom- und Wasserversorgung bis dahin wieder funktionieren.
Brand auf Karls Erdbeerhof, Helena Dähler informierte. Wie soll es weitergehen mit der Oder? Was sind die Konsequenzen aus dem massenhaften Fischsterben im vergangenen Jahr? Experten machten ja damals den hohen Salzgehalt verantwortlich, der eine Algenart wuchern lässt, die für Fische wiederum tödlich ist. Antworten auf die vielen Fragen, die suchen die Teilnehmer auf einer sogenannten Oder-Konferenz. Jetzt gab es bereits die zweite Auflage innerhalb weniger Monate. Ja, ob und was dabei herausgekommen ist, das weiß RBB-Reporterin Marie Stumpf.
Dort, wo normalerweise Theaterkulissen und Schauspieler stehen, wurden heute Reden gehalten. In einem Saal der Uckermärkischen Bühnen in Schwedt saßen deutsche und polnische Politiker mit Wissenschaftlern und Umweltschützern zusammen. Über 5 Stunden lang. Konkret wurde es dabei nur selten. Beschlüsse gab es gar nicht. Der Sinn?
Wenn man eine Lösung finden will, bei unterschiedlichen Ansichten muss man versuchen, diese Ansichten anzunähern. Und das geht nur im Gespräch und nur im Dialog.
So Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Dass Gesprächsbedarf besteht, das wurde heute mehr als deutlich. Fest steht, sowohl Deutschland als auch Polen wollen, dass sich das massenhafte Fischsterben in der Oder nicht wiederholt. Schwierig wird es beim Wie. Berichte hatten als Ursache für das Fischsterben ein Zusammenspiel von hohen Temperaturen, Niedrigwasser und einem hohen Salzgehalt benannt. Bundesumweltministerin Lemke.
Und es liegt auf der Hand. Wir können die Temperatur nicht niedrig halten im Fluss. Das geht nicht. Und deshalb bleibt nur die Stellschraube der Salzeinleitungen, wenn eine solche Katastrophe in diesem Sommer verhindert werden soll.
Polen sieht das anders. Die Salzeinleitungen seien innerhalb der EU-Grenzwerte. Und auch nicht die vordergründigste Ursache für die Umweltkatastrophe. So der Direktor der Abteilung für internationale Angelegenheiten im polnischen Ministerium für Klima und Umwelt, Marcin Białek. Auf der Konferenz ist erwähnt worden, dass die Alge trotzdem existieren würde, selbst wenn der Salzgehalt im Wasser sehr niedrig ist. Wie da zusammengekommen werden soll, blieb auch nach der Konferenz unklar. Auch beim Thema Oder-Ausbau bewegt sich erstmal nichts. Polen sieht in der Frage, ob das jetzt, wo der Fluss sich erholen soll, eine so gute Idee ist, kein Problem. Klarheit gab es dagegen in Sachen Krisenmanagement, im Falle eines erneuten Fischsterbens. Das Frühwarnsystem soll nun schneller arbeiten, sodass zum Beispiel die Oder-Zuflüsse schneller geschlossen werden können.
Keine großen Ergebnisse, also auf der zweiten Oder-Konferenz ein Beitrag von Marie Stumpf war das. Jetzt im Sommer, da mögen es die meisten von uns ja warm, doch ab einem bestimmten Punkt, da wird aus Wärme Hitze und dann kann das ganz schön gefährlich werden, vor allem in den Städten. Da staut sich die Hitze regelrecht auf. Die Stadt Potsdam möchte da jetzt nicht mehr tatenlos zuschauen und hat ihre Hitzeschutzmaßnahmen vorgestellt. RBB 24 Inforadio-Reporter Yasser Speck war dort.
Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die globale Gesundheit des 21. Jahrhunderts. Das steht auf einer Broschüre, die Christina Böhm in der Hand hält. Eine Klimakarte für die Stadt Potsdam zeigt, dass sich gerade die Innenstadt an heißen Tagen besonders aufheizt. Böhm ist Leiterin des Potsdamer Gesundheitsamtes. Sie stellt heute die Maßnahmen vor, mit denen sich Potsdam in Zukunft gegen Hitze wappnen möchte.
Wir haben die Gesamtbevölkerung in den Blick genommen, indem wir natürlich Informationsmaterial zur Verfügung stellen und fürs Thema sensibilisieren wollen. Das ist unter anderem das Material, was über die Homepage verfügbar ist.
Außerdem ist ein Hitzetelefon eingerichtet worden. Dieses Hitzetelefon, das richtet sich explizit an die älteren Potsdamerinnen und Potsdamer, also an die über 75-Jährigen. Denn gerade die sind besonders durch die Hitze bedroht. Das Hitzetelefon funktioniert so. Man muss sich erst registrieren lassen. Und wenn dann die Temperaturen auf über 32 Grad steigen, dann gibt der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarnung heraus. Und dann ruft jemand wie Silvana Bothe Mittag an und sagt, was zu tun ist.
Drinnen bleiben, die Fenster geschlossen haben, leichte Kleidung, sich mit Tüchern versuchen sozusagen zu kühlen. Besonders wichtig, da weisen wir auch gehäuft darauf hin, ist, mit dem Hausarzt nochmal darüber zu sprechen, ob der Medikamentenplan sozusagen angepasst werden muss.
Bothe Mittag gehört zu einem Team aus 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das im Falle einer Hitzewarnung den Hörer in die Hand nimmt. Alle über 75-Jährigen, die in Potsdam wohnen, wurden per Brief über das Hitzetelefon benachrichtigt. Über 13.000 Menschen. Angemeldet haben sich 80. Die Anmeldung läuft zwar erst seit wenigen Tagen, doch das scheint nicht der einzige Grund für den geringen Zulauf zu sein.
Nein, angemeldet habe ich mich noch nicht. Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Ich weiß eigentlich, wie man sich versorgen sollte. Viel trinken. Jalousien runter und so weiter und so fort. Also.
Nee, bin ich nicht. Ich will das auch nicht. Ich weiß Bescheid und habe kein Problem damit.
Nein, ich habe das Prospekt erhalten, aber ich habe da kein Interesse, weil ich mich selber helfen kann.
Für diejenigen, die in der Stadt unterwegs sind, soll die Trinkwasserversorgung ausgebaut werden. In öffentlichen Gebäuden werden Trinkwasserstellen eingerichtet. Außerdem gibt es auf der Homepage der Stadt Potsdam eine Karte mit kühlen Orten. An diesen kühlen Orten können die Menschen an einem Hitzetag Zuflucht suchen. Christina Böhm erklärt, welche Orte das zum Beispiel sind.
Das große Friedhofsgelände in der Heinrich-Mann-Allee, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass das A eine Grünfläche ist mit einem sehr hohen und alten Baumbestand. Und diese großen alten Bäume werfen natürlich ganz anders Schatten. Und die Fläche selber ist ja begrünt, also wenig Asphalt, was Hitze aufsaugt und dann Hitze wegwirft. Und dann natürlich alles, was in Wassernähe ist mit entsprechendem Baumbestand, da kommt der Effekt vom Wasser und der Schatten.
In den nächsten Wochen sollen die Temperaturen in Potsdam noch nicht auf über 32 Grad steigen. Aber diese Temperaturen werden kommen. Und dann wird sich zeigen, ob die Hitzeschutzmaßnahmen der Stadt Potsdam greifen oder nicht.
Potsdam und sein Hitzeschutzprogramm vorgestellt hat es uns RBB24-Reporter Yasser Speck. Die Angriffe auf Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht in Berlin, die haben Anfang des Jahres bundesweit Schlagzeilen gemacht. Die Politik sprach damals von einem neuen Ausmaß an Gewalt, dem man entschieden entgegentreten müsse. Jetzt, ein halbes Jahr später, da gab es den ersten Prozess. Dabei wurde ein 23-Jähriger zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Einzelheiten hat RBB-Gerichtsreporter Ulf Mohling.
Zu 8 Monaten auf Bewährung und 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit wurde der Angeklagte verurteilt. Der Richter sah es als erwiesen an, dass der 23-Jährige versucht hatte, einen eingesetzten Polizeibeamten im Wedding mit dem Werfen des Böllers in der Silvesternacht zu verletzen. Außerdem wurde der Weddinger wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilt. Zusätzlich musste er von Sozialleistungen lebende 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten. In der Soldiner Straße in Wedding war es vor dem angeklagten Böllerwurf zu einem Angriff und der Zerstörung eines Einsatzwagens der Polizei gekommen. Der damals unter anderem zum Schutz der Feuerwehr eingesetzte 36-jährige Polizeiobermeister hatte den Böller noch vor der Explosion wegtreten können und war nicht verletzt worden. Wütend habe er den heute Angeklagten danach zur Rede gestellt und der habe sich mehrfach entschuldigt. Der Angeklagte beteuerte heute, dass er angetrunken gewesen sei und er beabsichtigt hatte, den Böller in eine andere Richtung zu werfen. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Der zuständige Richter hat hier so entschieden, dass er dem Polizeibeamten mehr geglaubt hat und eben auch gesagt hat, der Angeklagte habe ja eingeräumt, dass er den Böller geworfen hat. Und wenn in einer solch unübersichtlichen Situation eben so ein gefährliches Werkzeug wenn das dann eben geworfen wird, dass man dann zumindest billigend in Kauf nimmt, dass auch Menschen verletzt werden. Und das hat das Gericht hier heute so gesehen.
Morgen wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit voraussichtlich das Urteil fallen im Prozess gegen einen 15-Jährigen, der unter anderem am Alex gezielt mit einer Feuerwerksrakete in eine Menschenmenge geschossen haben soll. Insgesamt 111 Verfahren zu den sogenannten Silvesterkrawallen hat bisher die Polizei der Staatsanwaltschaft übergeben. Dabei geht es in 54 Fällen um Angriffe auf Polizei oder Rettungskräfte.
Gerichtsreporter Ulf Morling war das über den ersten Prozess zu den Silvesterkrawallen in Berlin. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Das Ganze gibt's auch als Podcast in der ARD-Audiothek und auf rbb24inforadio.de.
rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.